Gabi Hartl. Sie sind Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Übersetzerin, haben über Samuel Beckett als visuellen Künstler promoviert, arbeiten derzeit an einer Übersetzung von Beckett's German Diaries, also seiner Tagebücher, seiner Deutschlandreise 1936-37. Für den BR haben sie 2012 den Roman Jacobs Zimmer von Virginia Woolf aus dem Englischen übersetzt und bearbeitet. 2013 Orlando, eine Biografie von Virginia Woolf. Orlando wird ja von Virginia Woolf in ihren Tagebüchern als Witz bezeichnet. Nicht eine meiner wichtigen Arbeiten, notiert sie zum Beispiel am 31. Mai 1928 in ihr Tagebuch. Es ist ein Zeitpunkt, zu dem der Roman abgeschlossen ist und in den Druck geht. Gleichzeitig bezeichnet sie die Entstehungszeit des Romans von Herbst 1927 bis Frühjahr 1928 als eine der glücklichsten Zeiten ihres Lebens. Was macht denn Ihrer Meinung nach diese große Ambivalenz der Autorin zu ihrem Werk aus?
Ja, das ist eine interessante Frage, aber lassen Sie mich erstmal auch Sie begrüßen. Also schönen Dank, dass ich heute hier sein kann. Und es ist interessant, dass Sie mit dieser Frage jetzt gerade anfangen, weil der Roman, den wir im letzten Jahr gemeinsam fürs Radio entdeckt haben, wenn man so will, Jacobs Zimmer, war ja sozusagen Virginia Woolfs erstes sehr, sehr ernsthaftes, formales Experiment, in dem sie also versucht, wenn man so will, das Leben eines Menschen in Literatur, aber als ganz flüchtiges, scharf konstruiertes, aber sehr flüchtiges Medium einzufangen. Jetzt zwischen Jacob's Room und Orlando liegen zwei weitere enorme Experimente. Mrs. Dalloway, der Roman, für den sie auch sehr bekannt ist, und To the Lighthouse, die Fahrt zum Leuchtturm heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Zum Leuchtturm.
Zum Leuchtturm. Die beiden Romane haben sie sehr viel Mühe gekostet, sowohl biografisch wie auch handwerklich, weil beide Romane sich auseinandersetzen, wenn Sie so wollen, mit Virginia Woolfs eigener Biografie und mit dem Fakt, dass für Virginia Woolf ein Leben ohne Literatur und ein Leben, das sich nicht in Literatur für sie einfangen lässt, einfach kein, ja, lebenswertes Leben war. Für sie selbst persönlich. Jetzt ist sie, müssen wir uns vorstellen, im Herbst 1927 sehr erschöpft von ihrer Arbeit. Sie ist sehr verliebt in dieser Zeit und hat einen Gedanken, einfach wie ihr immer Gedanken für Romane kamen, sozusagen at the spur of the moment, gerade so im Moment schoss ihr die in den Kopf, die Idee, dass man doch mal die Biografie einer Frau oder die Geschichte einer Frau schreiben sollte, vollkommen leicht und dabei die Zeit aufheben. Und das war so ein Gedanke, der hat sie sehr inspiriert. Ich sagte schon, sie war eben auch verliebt in dieser Zeit. Es ist so eine kleine Hommage, oder vielleicht auch eine große Hommage an ihre große Liebe. Und beflügelt von erstens dieser Liebe, aber genauso sehr von dem Gedanken, dass man das jetzt eben mal so nebenbei vielleicht machen könnte, schreibt sie in einer sehr schnellen Zeit diesen Roman. Und sie merkt eins. Sie merkt, dass sie nicht leidet an der Form. Und da Virginia Woolf fast so etwas wie, ich würde jetzt sagen, ein protestantisches Arbeitsethos hatte, dachte sie fast auch, wenn sie nicht leidet an der Form und am Schreiben, ist es vielleicht auch nichts. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, und da möchte ich ihr, wenn ich so anmaßend sein darf, ein kleines bisschen Recht geben. Man merkt, dass die Tinte manchmal mit ihr durchgeht so ein bisschen. In diesem Überschwang, in dem sie schreibt, wird sie plötzlich sehr ausufernd und sehr barock. Und sie, wie soll ich sagen, sie kürzt auch nicht und presst das Ganze nicht nochmal durch einen Filter, wie wir das aus ihren anderen Romanen kennen, von denen es unzählige Versionen gibt und vor allen Dingen Verdichtungen immer wieder, die dann natürlich zu irgendetwas führen, was einfach unverrückbar so ist, wie es sein sollte. Das ist, glaube ich, diese ambivalente Einschätzung. Aber ich denke wirklich auch, dass vor allen Dingen, was ich so sagte, dieses Gefühl, dass man nicht genug gelitten hat an der Kunst, merkwürdiges Gefühl eigentlich, dass das sie dazu bewogen hat, das zu sagen.
Sie sagten schon, Virginia Woolf schrieb den Roman auch als Hommage an eine der großen Lieben in ihrem Leben. Das war Vita Sackville-West, eine adlige Freundin Virginia Woolfs, die ein sehr freies, auch sexuell freizügiges Leben leben konnte und die auch selbst schrieb, Novellen und Reiseberichte, auch Romane. Der Roman Orlando wurde später ja dann auch tatsächlich von Vitas Sohn als längster Liebesbrief der Literaturgeschichte bezeichnet. Ich würde gerne mal auf diesen Punkt Biografie auch kommen. Das ist ja auch der Teil des Titels, Orlando, eine Biografie. Also der Roman trägt biografische Züge von Vita Sackville-West. Und Virginia Woolfs Kommentar war: Ich schreibe Orlando halbwegs als Persiflage, sehr klar und einfach, sodass die Leute jedes Wort verstehen werden. Aber die Balance zwischen Wahrheit und Fantasie muss sorgfältig gewahrt werden. Also eine Persiflage auf die Form der Biografie, kann man das so verstehen?
Ich denke auf jeden Fall. Und deswegen ziehe ich mich auch immer so ein kleines bisschen vor diesem sehr hochgehängten Label des schönsten Liebesbriefs der Literaturgeschichte. Also es ist, ich glaube, wenn man vom Produzieren eines künstlerischen Werks ausgeht, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, von irgendetwas inspiriert zu sein. Und Virginia Woolf war beflügelt. Wir wissen alle, dass Virginia Woolf Frauen sehr bewunderte, sagen wir es jetzt einfach mal so ein bisschen offener, und dass sie in Frauen, so sehr sie immer auch fand, dass Frauen eingeschränkt sind, in Frauen aber gleichzeitig die Möglichkeit sah, wesentlich unkonventioneller agieren zu können als Männer beispielsweise. Und nun trifft sie also diese deutlich jüngere, über zehn Jahre jüngere Vita Sackville-West, die als Person und auch qua Geburt extrem unabhängig und extrem unkonventionell war. Also sie entstammte einer der ältesten adligen Familien Englands. Hatte sie so das, was Virginia Woolf am Adel so bewunderte, eben eine unglaubliche Freizügigkeit im Verhalten. Sie war einfach nicht eingeengt durch Konventionen. Gleichzeitig war sie, jeder wusste, dass sie lesbische Liebschaften hat. Sie war verheiratet. Eine sehr enge Freundschaft verband sie mit ihrem Mann, der wiederum schwul war. Das war ein Diplomat. Und sie reiste sehr viel auch ihrem Mann nach. Und diese Reisen werden auch abgebildet von Virginia Woolf in diesem Roman. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass Vita sozusagen das erfinderisch-romantische Bedürfnis von Virginia Woolf anregte, denn Vita war es sozusagen unmöglich, das Familienerbe anzutreten, da sie die einzige weibliche Erbin, also sie war die weibliche Erbin ihres Vaters und verlor somit den geliebten Familienbesitz Knoll in der Nähe von Tunbridge Wells, und sowohl das Haus als auch Tunbridge Wells, der Ort, spielen in dieser erfundenen Biografie eine sehr große Rolle. Vielleicht gerade noch zu Ihrer Frage nach der Persiflage der Biografie. Denn Virginia Woolf sie liebte die Biografie als Genre und sie setzt sich immer damit auseinander oder sieht sich damit konfrontiert, dass männliche Biografen sozusagen so schreiben, als hätte das Leben, sei ein gewisses Leben nur gelebt worden, um dem Biografen Stoff zu bieten und sozusagen in das Muster, wie nun eine Biografie aufzuschreiben sei, hineinpasst. Und damit setzt sie sich sowieso immer auseinander, schon in Essays oder auch in Gesprächen mit Freunden, in Tagebuchaufzeichnungen. Und jetzt hat sie so die Möglichkeit, sich selbst als Biografin auch leicht zu persiflieren oder die Rollen zu wechseln, so wie ihre Figur immer wieder schillert und die Rollen wechselt.
Ihre Figur wechselt ja nicht nur die Rollen, sondern sogar das Geschlecht. Das ist ja eben der unkonventionelle Inhalt dieser fiktiven Biografie, die ja auch ein Liebesroman und auch ein Abenteuerroman ist. Also die Figur wechselt tatsächlich das Geschlecht, und es fängt ja auch an in diesem Schloss. Ist es eigentlich mehr als ein Haus, wofür Knoll eben stand.
Richtig, ja. Pardon. Also Haus, das ist ja wieder mal dieses englische Understatement. Das heißt einfach, a great house ist natürlich nicht nur eine Schlossanlage. Es wird auch im Roman so beschrieben, es ist fast so was wie ein kleines Dorf für sich. Das Interessante finde ich jetzt, vielleicht darf ich das auch noch sagen, für mich ist es nicht nur ein Abenteuerroman, ein Liebesroman und eine Biografie. Es ist vor allen Dingen eine Kulturgeschichte avant la lettre. Und das ist das Faszinierende an einer Schriftstellerin wie Virginia Woolf, dass sie auch Genres, wenn man so will, erfindet, bevor es diese Genres überhaupt gibt. Und wenn man zu ihren Punkt aufgreift, den Sie jetzt gerade genannt haben, mit dem Wechsel des Geschlechts irgendwann in diesem Roman, das ist eigentlich etwas, was mit der allerersten Szene schon beginnt. Denn wir lernen Orlando kennen, so im Buch sowie auch in der Bearbeitung, die wir hier zusammen gemacht haben. Wir lernen ihn kennen als einen jungen Mann der englischen Renaissance. Und dieser junge Mann es ist eine etwas gruselige Szene, haut auf einen, also er ist beim Fechten, beim Training, und er haut auf einen Schrumpfkopf ein. Und dieser Schrumpfkopf stammt von einem Mohren, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, den wiederum sein Vater oder sein Großvater oder sein Urgroßvater einem Wilden in Afrika, ich zitiere dieses Wilde auch, vom Körper geschlagen hat. Das Interessante an diesem Zeitpunkt, in dem wir einsteigen, ist, dass in der englischen Renaissance, wie übrigens auch in der italienischen Spätrenaissance, das Männerbild zu wanken beginnt. Also sozusagen aus den Machern, aus den Eroberern, aus den Schlachtherren oder wie auch immer, entwickelt sich plötzlich der melancholische Mann, der musische Mann, der sinnende Mann. In Italien haben wir das schon sehr erforscht, in England wurde es noch gar nicht so sehr erforscht, aber Virginia Woolf macht an dieser Figur Orlando in diesem Punkt in der Zeit, in der Renaissance, genau diese Idee fest, dass eigentlich der Mann oder die Frau, wenn sie ein volles, würdiges, alles, alle Möglichkeiten auslebendes menschliches Wesen sein soll, muss sie ein Androgyn sein. Und das ist eine Sache, die mir da an dem Anfang sehr gut gefällt. Also Orlando drischt auf den Kopf ein und denkt, ja, er muss ja irgendwann auch der große Eroberer werden. Aber er geht gleichzeitig schnell darauf zum Fenster, nimmt sozusagen eine Lichtdusche und beginnt an einem Stück zu schreiben, an dem er schon sehr lange schreibt. Also sozusagen, er ist der Sensible, der sich wegbewegt vom Haudegen. So sehr Orlando als, wenn Sie so wollen, Bibel des Feminismus auch genommen worden ist, weil es irgendwann für den Wechsel vom Männlichen zum Weiblichen steht und dem weiblichen Rechte einfordert oder für das weibliche Rechte einfordert, das Gleiche tut sie eigentlich auch für Männer. Und macht das eben fest an dieser Gestalt des Mannes des jungen Mannes in der Renaissance.
Diese Themen, die ganz klar und auch, wie Sie gerade gesagt haben, schon direkt von Beginn an in Orlando drin sind, also die Möglichkeiten der Androgynität, die Gleichberechtigung, eben genau wie Sie jetzt auch gerade nochmal erläutert haben, nicht nur also wechselseitig, die Unfassbarkeit einer menschlichen Persönlichkeit und auch die Zeit und die Zeitwahrnehmung. Das sind ja alles Themen, mit denen sich Woolf eigentlich auch in allen Romanen auseinandergesetzt hat. In Orlando wird es nun aber mit ganz anderen Erzähltechniken behandelt. Könnte denn Orlando, gerade weil in diesem Werk die Themen so stark auf den Punkt gebracht hat, könnte der Roman dadurch zu gewissermaßen zu einem Verständnis für ihr Gesamtwerk beitragen?
Ja, ich bin jetzt so schnell in Ihre Frage eingesprungen oder eingestiegen, weil ich wahrscheinlich vor einem Jahr die Frage anders beantwortet hätte, als ich sie jetzt beantworte. Mir schien der Roman, bevor ich mich jetzt so intensiv damit befasst habe, wirklich so eine leichte Goldstaubverstreuen gewesen zu sein. Wogegen ich jetzt, genau wie Sie das auch, wie Sie das jetzt gerade festmachen, jetzt ist mir irgendwie klar geworden, dass vielleicht, weil er so zugänglich ist, dieser Roman, weil er ja auch ein Historienroman ist, weil er der Figur Zeit lässt, sich über, wie viel sind es, 450 Jahre ungefähr zu entwickeln, uns zeigt, wie viel Zeit wir als Menschen auch brauchen, um uns zu entfalten, wenn Sie so wollen. Und ich glaube tatsächlich, dass das erfahren werden kann und sehr viel zugänglicher erfahren werden kann in diesem Roman Orlando, als vielleicht in Romanen, die so ein kleines bisschen mehr Einstieg oder so ein kleines bisschen mehr von bestimmten Lesern, die vielleicht so eine etwas flüssigere Sprache gewöhnt sind, vielleicht ein bisschen schwerer zu erfassen wäre. Was ich dazu vielleicht auch gerade noch sagen möchte, ist, dass Virginia Woolf was sehr Faszinierendes macht. Wir haben in diesem Roman 6 Kapitel. In diesen 6 Kapiteln gehen wir vom frühe dritte Hälfte, 16. Jahrhundert bis
also elisabethanisches Zeitalter.
Richtig, elisabethanisch, die Zeit Shakespeares, die Zeit Marlowes. Das ist so die Zeit, in der man eben wirklich auch mit den Themen, die ich gerade eben angesprochen habe, experimentiert. Also man überlegt, was ist überhaupt die Welt? Was ist das Leben? Was ist der einzelne Mensch in der Zeit? Das ist sehr ähnlich, Woolf schreibt das später, eigentlich auch ähnlich, wie wir es dann im ersten Drittel 20. Jahrhundert wiederfinden, dass sich die Kunst auseinandersetzt mit einer ganz bestimmten Art von, also sich auseinandersetzt mit dem Kern des Lebens, wenn Sie so wollen. Und ja, unbedingt. Wir gehen durch die Zeit, gehen durch 4,5 Jahrhunderte und gehen auch durch Sprachmasken dieser Zeit. Wir gehen durch Erscheinungsformen von Männern und Frauen. All das erfahren wir in der Zeit. Und das erfahren wir sehr gut in diesem Roman und sehr zugänglich.
Wir haben es vorhin schon kurz gehabt, das Schreiben fiel ihr sehr, sehr leicht. Sie bezeichnete das ja als Writer's Holiday, also als Ferien eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin. Als dann der Roman fertig war und veröffentlicht wurde, quälten sie eben doch sehr, sehr starke Selbstzweifel wieder. Und zwar zum einen wieder die Frage, wie wird der Roman von meiner Leserschaft aufgenommen? Aber auch Zweifel die literarische Qualität dieses Textes betreffend, den sie ja eben auch als oberflächlich bezeichnete und empfand. Mir scheint eigentlich, dass Orlando auch ein Versuch gewesen sein könnte, eine andere Sprache zu finden und damit auch einen anderen Anschluss an die Welt zu finden. Also vielleicht auch tatsächlich so fast wie eine Art Selbstexperiment. Sie notiert ja zum Beispiel im Dezember 1927, also als sie wirklich mittendrin ist im Schreiben: Ich bin bombastisch, mittelmäßig, eine Hochstaplerin, gewöhne mir eine spritzige Art des Redens an, Flitterwerk schien es mir gestern Abend bei den Canes. Und damit beschrieb sie ihr Verhalten bei einer Dinnergesellschaft. Vielleicht war es auch tatsächlich kurz so ein Selbstexperiment, die eigene Weltwahrnehmung zu trivialisieren. Ich weiß nicht, können Sie damit was anfangen?
Ja, ich kann damit eigentlich sehr viel anfangen. Und ich finde, ich habe es eben, glaube ich, schon so ein kleines bisschen versucht zu erzählen oder zu entschlüsseln für uns. Virginia Woolf war eine messerscharfe Kritikerin. Sie hatte einen, wenn Sie so wollen, messerscharfen Lehrer gehabt. Das war ihr Vater, der selbst auch eine Größe, Geistesgröße des 19. Jahrhunderts gewesen ist.
Also und als Biograf, richtig, vor allem, denn er war ja Mitverfasser und Herausgeber.
Richtig, der National Biography. Mhm. Das heißt, das war eine viel, viel bändige Biografiensammlung. Die können Sie heute noch in jeder besseren Bibliothek sich mal anschauen. Und ich empfehle dann auch sehr, die Beiträge von Leslie Stephen, das ist der Vater von Virginia Woolf, da mal einfach reinzuschauen, weil sie dann sehen, gegen was Virginia Woolf eigentlich auch angeschrieben hat. Mhm. Genau. Gleichzeitig, so sehr sie sich versuchte zu befreien von bestimmten, ja natürlich Schreibformen, das ist ihr ja sehr gut gelungen, aber auch vielleicht von einem ungeheuer, wie ich schon sagte, einem wahnsinnig strengen Arbeitsethos, das nicht nur von ihrem Vater kam, das kam auch von ihrer gesamten Gruppe von Freunden, die sehr, im Englischen würden sie sagen, work-driven war, also sehr, sehr eigentlich getrieben von einem sehr, sehr hohen, wie ich immer schon sagte, Arbeitsethos. Und natürlich ist das dann zweischneidig mit dem Augenblick, wo irgendwas zu leicht läuft, einem zu leicht von der Feder läuft, wenn Sie so wollen, hat man Probleme damit. Nachdem er erschienen war, wurde er einfach ein absoluter Hit. Das war genau, sie hat es in einem Gesellschaftston verfasst. Er wurde von der Gesellschaft aufgenommen und geliebt. Und ihre stärksten Kritiker sagten, mein Gott, jetzt müssen wir das auch noch lesen, weil man kann ja auf keine Dinnerparty mehr gehen, ohne Orlando gelesen zu haben. Und ich glaube, es hat ihr, um auf die Frage nach dem Selbstexperiment zurückzukommen, es hat ihr einfach auch wahnsinnig gut getan, zu sehen, dass man so auch etwas zwischen zwei Buchdeckel produzieren kann. Gleichzeitig ist es kein Zufall, dass sie danach in eins ihrer, wenn man so will, strengsten Experimente einsteigt, in den Roman Die Wellen, der ein langes, langes Prosagedicht ist. Also ja, ich glaube, das war das Schwingen in der Form zwischen den Möglichkeiten, die sie hatte.
Sie hatte ja beim Schreiben von Orlando immer wieder geglaubt, sie würde danach nie wieder einen Roman schreiben.
Ja, das ist interessant. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich nicht nur mit Orlando zu tun, das hat auch mit den Romanen zu tun, die sie davor geschrieben hat und vor allen Dingen mit dem Roman Zum Leuchtturm. Weil Virginia Woolf, wir haben es jetzt schon mehrmals angesprochen, oft aus einem biografischen Anlass heraus geschrieben hat. Sie hat ihr Verhältnis zu ihren Eltern, zu ihrer sehr, sehr früh verstorbenen Mutter in dem Roman Zum Leuchtturm verarbeitet, ohne zu wissen, dass sie es verarbeitet. Sie hat ganz einfach bestimmte Dinge, ich sag's mal sehr allgemein, die ihre Eltern und also ihre Mutter und ihren Vater charakterisiert haben. Also sie hat diese Dinge untersucht. Gleichzeitig hat sie untersucht, was es bedeutet, wenn ein Mensch, der nicht nur das Zentrum der Familie war, sondern das Zentrum eines großen Kreises der Londoner Gesellschaft, nämlich ihre Mutter, wenn dieses atmosphärische Kraftzentrum plötzlich verschwindet, was passiert dann mit den Menschen, die bleiben? Was passiert mit dem Haus, das bewohnt worden ist? Was passiert mit diesem kleinen Menschen in der Zeit? Das ist was ganz Ähnliches, was sie auch in Jacobs Zimmer untersucht hat. Das heißt, sie hat sich dann mit über Orlando gehend gewissermaßen thematisch auch mal ein wenig leer geschrieben, dachte sie. Und natürlich auch formal leer geschrieben. Also Virginia Woolf war ja immer getrieben davon, etwas Neues, eine neue Form auszuprobieren. Und das war der Gedanke nach Orlando. Gleichzeitig muss man sagen, dass der Gedanke ihre Tagebücher durchzieht und nach jeder fertiggestellten Arbeit die Frage war, was kommt
was
als nächstes?
Was kann jetzt noch kommen?
Richtig. Und ich meine, es geht jedem Künstler so, glaube ich.
Ja, Übersetzung und Bearbeitung, kann man das in diesem Fall eigentlich überhaupt getrennt voneinander betrachten?
Schwierig. Die Art der Sprache und die Art der Themen, die sich mir angeboten haben, hat eine ganz bestimmte Art der Sprache natürlich zunächst mal, der Übersetzung von mir erwartet und gleichzeitig natürlich auch eine ganz bestimmte dramaturgische Präsentation, also Bearbeitung des Romans. Und in diesem Fall, wie eigentlich sehr oft bei Virginia Woolfs Sprache, war es mir sehr wichtig, dass wir uns vorstellen können, dass Virginia Woolf eine Zeitgenossin von uns auch sein könnte. Sie hat, das dürfen wir nie vergessen, sie hat immer sehr, entweder sehr modern geschrieben, also sozusagen das moderne Englisch ihrer Zeit, oder wenn sie jetzt, wie in diesem Fall, in einem Gestus eines Chronisten des 16. Jahrhunderts schreibt, blitzt da aber immer natürlich noch Virginia Woolf durch. Sie hören an der Originalsprache immer auch noch, dass es jemand von heute aus geschrieben hat. Und wenn sie durch Woolfs Tagebücher, Essays, Briefe gehen, dann gibt es so ein Thema, ein Bild eher, was immer wieder auftaucht und was mir ihre Sprache sehr charakterisiert. Und das heißt Granite and Rainbow, also der Granitfelsen und der Regenbogen. Das sehr feste, ich würde mal sagen muskulöse und das sehr zarte, flüchtige. Und das sind Dinge, die ich in ihrer Sprache gefunden habe und versucht habe, ins Deutsche zu überführen. Dass wir auf der einen Seite eine große Dynamik haben und eine sehr zupackende, also fast, also muskulöse, einen Strom. Und gleichzeitig muss man natürlich versuchen, sowohl mit den Worten als auch mit den Bildern dieses flüchtige, atmosphärische, das ihr so wichtig war, zu treffen. Dann sprechen in Virginia Woolfs Arbeiten, Romanen auch immer und vor allen Dingen in Orlando mehrere Stimmen. Das heißt, wir haben schon drüber gesprochen, es ist eine Biografie. Virginia Woolf persifliert die Biografie, will aber auch mit den Mitteln der Biografie erzählen und vielleicht eigene Mittel finden. Und deswegen habe ich mir so ausgedacht, in der Bearbeitung einen Biografen und eine Biografin einzuführen. Wobei der Biograf, soweit sich das machen ließ, immer vielleicht sozusagen die festgeschriebenen Regeln der Biografie, wie wir haben es eben erwähnt, wie es vielleicht Virginia Woolfs Vater vertreten hat im 19. Jahrhundert. Also das heißt, wir brauchen Fakten, wir wollen keine Interpretation, wir wollen einen Helden darstellen, wir wollen unser natürlich auch glänzen mit unserem Gegenstand und wir wollen eigentlich, und das hat Virginia Woolf immer sehr kritisiert, wir wollen eigentlich so tun, als ob der Gegenstand uns gehört, den wir hier beschreiben. Dagegen die weibliche Perspektive, wir erkennen aber etwas in einer Figur, in Orlando in dem Fall, was wir uns selber gar nicht erklären können. Also müssen wir versuchen, uns daran zu tasten an diese Figur. Wir müssen das, was aus den Vorgaben des Genres rausfällt, das müssen wir versuchen einzufangen.
Das Wichtigste beim Schreiben ist der natürliche Redefluss. Dieses Zitat von Woolf hatten Sie mir als Titel für unser Gespräch vorgeschlagen. Ja. War das denn auch ein Postulat, kann man sagen, das Sie in Ihrer Arbeit versuchten umzusetzen? Also umso mehr, als Sie ja an einer Adaption fürs Radio, also für das gesprochene Wort, gerade saßen?
Ja, weil ich finde, eine Autorin, die sich so, also in zwei Romanen freischreibt, zwei Romane, ihre ersten beiden, die noch sehr in der Tradition des 19. Jahrhunderts gehalten sind, die dann aber irgendwann sagt, die Stimme ist sowas Faszinierendes, die Rede ist sowas Faszinierendes. Wie schade, schreibt sie irgendwann in ihr Tagebuch, dass wir uns unterhalten und dabei so viel entsteht, fast wie in so einem alchemistischen Prozess. Und dann geht das einfach wie Rauch durch den Kamin und ist weg. Wie kann man es schaffen, so zu schreiben, als würden wir gerade reden? Und diese unglaubliche Immediacy, diese Unmittelbarkeit der gesprochenen Sprache, wie kann es uns gelingen, das auch in Literatur zu überführen? Das versucht sie spätestens seit Jacobs Zimmer. Sie führt es immer weiter und es ist auch Thema, immer wieder Thema in Orlando, weil wir nicht vergessen dürfen, Orlando ist nicht nur ein androgynes Wesen, das vom Mann zur Frau durch die Konventionen, durch die Geschichte, durch die Jahrhunderte geht. Orlando ist auch Dichter, Dichterin. Diese gesamte Zeit, die wir ihm oder ihr folgen, arbeitet Orlando an einem Gedicht, The Oak Tree, die Eiche. Das ist eigentlich ein, wenn man so will, ein Naturgedicht, was aber das gesamte Leben erfassen soll. Und Orlando schreibt und schreibt und das ist alles irgendwie, das kommt ihm so leicht aus der Feder. Aber Virginia Woolf schreibt, kein einziges Wort hätte er je so gesagt. Dann gibt es den Moment, in dem Orlando in einer Situation ist, wo er versucht, Natur zu beschreiben und dann schreibt er irgendwie so schön, ah, der Himmel ist blau und die Bäume sind grün, aber dann fällt ihm irgendwie auf, nein, so ist es ja eigentlich gar nicht. Also einerseits will man Natur so beschreiben, wie sie wirklich ist, aber man muss sie in dem lebendigen Instrument gesprochene Sprache oder Stimme und gesprochene Sprache einfangen. Vielleicht, das muss ich vielleicht dazu auch sagen, ist man dann auch mal grammatisch ein bisschen infidel, also so ein kleines bisschen, muss man sich gewisse Freiheiten nehmen. Das heißt, sie brechen einen langen Satz von Virginia Woolf vielleicht dann mal auf in ein paar kürzere Sätze, weil der lange Satz im Englischen flüssiger geklungen hätte, als er jetzt im Deutschen klingt. Mhm. Da klingt er dann kompliziert und sperrig. Und vielleicht das noch gerade, da wir es ja mit dem Radio zu tun haben und es ist wunderbar, dass Virginia Woolf jetzt zum Radio kommt, denke ich, dürfen wir uns auch diese Freiheiten nehmen, zu sagen, dieser Roman, der wird jetzt gesprochen. Und deswegen hat er auch bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.
Wir können das ja mal an einem konkreten Beispiel zeigen. Eine Stelle zunächst im englischen Original. Ich lese die mal vor. There is perhaps a kinship among qualities. One draws another along with it. And the biographer should here call attention to the fact that this clumsiness is often mated with a love of solitude. Having stumbled over a chest, Orlando naturally loved solitary places, vast views, and to feel himself forever and ever alone. Und ihre Übersetzung bzw. Bearbeitung dieser Stelle heißt, er liebte es sehr, allein zu sein, wie es vorkommt bei Menschen, die ein wenig ungeschickt sind und über Truhen stolpern.
Ich hatte ja das Glück, den Roman nicht als Buch übersetzen zu müssen oder umgekehrt. Ich hatte das Glück, ihn fürs Radio übersetzen zu dürfen.
Sagen wir das so. Heißt, die Bearbeitung hat einfach die freie Übersetzung, die Freiheit der Übersetzung auch natürlich nochmal begünstigt oder vielleicht sogar erfordert. Das Beispiel war jetzt auch einfach nur nochmal, um wirklich da klar zu machen, wie unterschiedlich kann sich denn sowas anhören, wenn manches knapper ausgedrückt wird oder beziehungsweise auch noch mal ein bisschen leichter.
Ja, darf ich da vielleicht auch gerade was dazu sagen? Ich finde, es gibt einfach auch mindestens zwei Schulen von Übersetzern. Und wenn man sich lange mit einer Künstlerin, Autorin auseinandergesetzt hat, dann ist ganz merkwürdig, dann hat man irgendwie auch so ein kleines bisschen das Gefühl, man versteht die jetzt unglaublich gut. Und man handelt natürlich nur in ihrem Sinne. Ja. Und ich weiß, dass es für Virginia Woolf die Direktheit sehr wichtig war. Ich weiß auch, dass die Ironie wichtig war. Und natürlich diese lustige Behauptung, dass wer über Truhen stolpert, auch gerne einsam ist, das ist natürlich auch Selbstironie von Virginia Woolf. Und ich dachte eben, in dieser Kürze wird das klarer. Und um das noch zu sagen, wir wollen ja etwas darstellen. Wir wollen ja eine im Radio eine Erfahrung ermöglichen. Und jetzt weniger, wenn wir jetzt längere Sätze und komplizierter zum Gegenstand oder zum Punkt kommende Sätze hier aufgeschrieben hätten. Also ich sage immer wir, also wir hatten uns ja vorher auch ein kleines bisschen abgestimmt. Also wenn wir jetzt diese kürzeren Sätze oder diese Situationen schreiben, dann hätten wir, glaube ich, der Situation keinen Gefallen getan, einen sehr langen Satz zu übertragen, weil sonst hätten wir eine Lesung gehabt. So haben wir eine Situation, in der wir sind, durch Sprache, ohne, glaube ich, die Idee zu verfälschen.
Das beantwortet in jedem Fall jetzt auch nochmal die Frage nach, wie eng waren Bearbeitung und Übersetzung verzahnt, sehr deutlich. Ich möchte auch trotzdem nochmal gerne auf ein anderes, konkretes Beispiel kommen, was mich auch, wo sich auch einfach eine Frage anschließt. Bei Woolf heißt das an einer Stelle, Women's hearts are intricate. Und bei ihnen heißt es, die Frauenherzen sind undurchschaubar verzweigt. In einer anderen Übersetzung heißt es, die Frauenherzen sind verworren. Hier ist bei ihnen eine sprachliche Leichtigkeit zu spüren, finde ich, durch die Satzkonstruktion. Aber auch wäre die Frage, durch sprachliche Nuancen werden ja auch andere Konnotationen erzeugt.
Richtig.
Und verworren, könnte man auch sagen, ist gewissermaßen ein bisschen abfällig,
ja.
Während undurchschaubar verzweigt natürlich was Komplexes.
Ja, ja, also es ist witzig, dass Sie da gerade übrigens bei beiden Stellen haben Sie was entdeckt, worüber ich sehr, sehr lange gebrütet habe, vor allen Dingen über das Intricate. Also ich fand das so unglaublich schwierig. Man weiß aber jetzt, dass Virginia Woolf, also erstens wissen wir, dass sie Frauenherzen gegenüber natürlich eine sehr positive Einstellung hatte. Und gerade dieses Komplizierte, dieses Komplexe, was in Intricate auch mitschwingt, war ihr natürlich sehr wichtig. Gleichzeitig ist natürlich auch die kleine Außenperspektive da. Tatsächlich gibt es immer wieder Menschen, die sagen, oh, Frauen sind aber sehr komplizierte Wesen. Darum ging es mir aber nicht. Mir ging es darum, die Zeit, in der wir uns da auch noch befinden, ist auch eine Zeit, in der man auch sehr ornamental gedacht hat. Und ich habe mir sehr, sehr lange überlegt, Intricate ist schwer zu übersetzen, was nehme ich? Und dann habe ich mich orientiert, vielleicht an einer komplizierten, illuminierten Handschrift. Also ein Text, der, also ein vielleicht mittelalterlicher Text, der gleichzeitig sehr kompliziert, Sie kennen diese Buchstaben, aus denen dann Vögel und Blumen wachsen und ornamental und das fast, der Buchstabe vollkommen verschwindet im Ornament. Das war so ein Gedanke, aber dadurch hat natürlich eine ungeheure, für den gedruckten Buchstaben eine enorme Menge an Informationen noch mitschwingen lässt.
Also, Sie haben also Bilder gesehen?
Manchmal ja, was bei Virginia Woolf überhaupt mich gar nicht wundert, weil ihre Schwester Malerin war und Virginia Woolf ihre Schwester sehr, sehr beneidet hat, darum, dass sie die Dinge so gleichzeitig ausdrücken konnte, wogegen sie immer hintereinander seriell erzählen musste. Also Woolf hat sich enorm auseinandergesetzt. Auch vor allen Dingen mit Cézanne, aber das ist jetzt nur so eine kleine Fußnote. Und das war in dem Fall tatsächlich der Fall. Ich habe ein feingewirktes, vielschichtiges, entweder mittelalterliches Manuskript vor mir gesehen oder eine Brosche, eine sehr fein gearbeitete Brosche, die also auf jeden Fall nichts von Verworrenheit, sondern einfach von Vielschichtigkeit und Verzweigtheit.
Auf welche Schwierigkeiten sind Sie denn sonst noch gestoßen, würde mich interessieren.
Das Schwierigste war, es zu kürzen. Es ist sehr, es liegt einem, also Sie müssen verstehen, diese Syntax von Virginia Woolf, dieser teilweise komplizierte Satzbau, der entwickelt einen Sog. Und Sie wollen dahinterher übersetzen. Und dann merken Sie, das klingt jetzt aber wirklich nicht so richtig. Es klingt nicht so leicht, wie es bei ihr klingt. Also Sie haben, wenn Sie der Syntax folgen, werden Sie, fand ich, enorm schwerfällig. Also wir haben diesen natürlichen Fluss der Rede nicht mehr, der im Englischen einfach gegeben ist. Man spürt richtig, wie die Gedanken sich überstürzen und wie sie dann irgendeine Persona vielleicht im Kopf hat, Virginia Woolf, der sie diese Sprache jetzt in den Mund legt. Also es ist der natürliche Redefluss. Es klingt aber im Deutschen nicht so. Das heißt, Sie müssen sich sozusagen gegen einen Sog, ich musste mich gegen einen Sog stemmen und versuchen, die Leichtigkeit zu übersetzen in das, was für mich eine Entsprechung war. Das war also ein generelles Problem.
Was mir aber sehr viel Spaß gemacht hat, ich fand das auch sehr sportlich. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Sprache hat was sehr Muskulöses. Und das war so ein Rudern, wenn Sie so wollen, in Ihren Syntaxstrudeln. Und ich würde sagen, das war mir das Schwierigste, wie man teilweise auch aus den sehr, sehr poetischen Bildern, wie man die in einer entsprechend natürlichen Art überträgt. Das heißt, dann schreiben Sie irgendwas hin. Und das hier ist in Berlin entstanden, in der Staatsbibliothek am Kulturforum. Und dann gegenüber liegt der schöne Tiergarten. Und dann gehen Sie eben mal eine Runde und schauen mal in die verzweigten, verästelten Winterbäume und hoffen, dass dann das Bild da ist. Also es waren diese poetischen Bilder, die nicht leicht zu übersetzen waren, fand ich.
Manche Stellen haben ja wirklich fantastische Elemente, wie zum Beispiel der große Frost.
Absolut, ja.
Im ersten Kapitel, ja, den sie beschreibt. Ja. Ist man dann beim Übersetzen auch selber, muss man sich da selber dann noch bremsen, um dann nicht noch fantastischer sogar zu werden? Weil es lädt ja förmlich dazu ein.
Ja, ja, das ist sowieso so, das ist interessant, wenn sie übersetzen und dann übertragen sich, Temperaturen, die sie in dem Augenblick im Text finden. Und witzigerweise ist die Temperatur beim großen Frost sehr hoch. Also das heißt, man merkt, dass Virginia Woolf übrigens auch sehr viel natürlich aus zeitgenössischen Quellen schöpft. Also Berichte, die dann ja auch groß sind, weil man schreibt ja für die Nachwelt und dann muss das alles sehr überwältigend auch dargestellt werden. Aber ja, natürlich, wenn sie diesen Luxus am Hof, der Hofstaat weitet sich irgendwann aus auf das große, auf die zugefrorene Themse und ein Federbusch ist bunter als der nächste und eine Seidenkordel zarter als die nächste. Und dann, ja, dann wollen sie irgendwie mit und dann gleiten die in einer ungeheuren Leichtigkeit auf ihren tollen Schlittschuhen über diese Themse und dann müssen sie schon aufpassen, dass sie jetzt da nicht eine Pirouette drehen. Das ist tatsächlich so. Also ich hoffe, es ist mir gelungen, aber das sind natürlich die unendlichen Freuden dieser Arbeit auch.
Weil Sie jetzt erwähnt haben, dass Woolf auch aus den historischen Quellen geschöpft hat, gab es da auch noch einen Rechercheprozess, was da eigentlich zum Beispiel für Orte vorkam? Also ich erinnere jetzt nur auch eine Stelle, über die wir mal mehr oder weniger am Rande gesprochen haben, die Spanischen Meere.
Ja, ja, ja.
Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also ich meine, natürlich, sie hat Berichte über die Entdeckungen der Zeit, die eben gemacht wurden im 16., 17. Jahrhundert oder frühes 17. Da hat sie Quellen studiert und sich ja auch deswegen, wie wir jetzt schon gesagt haben, so ein bisschen in diesem Abenteuerroman, in diesem Genre sozusagen auch bewegen wollen, weil natürlich die Zeit der Entdeckungen auch zu der Zeit der Selbstentdeckung Orlandos gehört. Also der Begriff im Englischen ist Spanish Mains und es ist ein ganz bestimmter Teil der Nordostküste Südamerikas. Aber wirklich da auch nur so ein ganz spezieller. Und ich habe mir dann den Spaß erlaubt, da ich in der Staatsbibliothek gesessen habe, einfach mal in die Spezialabteilung, in die Kartenabteilung aus der Zeit zu gehen und zu versuchen, dann hinter Virginia Woolf auch her zu recherchieren und den Begriff, also das, der dann im Lateinischen, also des neuen Kaledoniens dann zu erfinden für unseren Roman. Und gleichzeitig, also ist es natürlich auch immer eine Literatur oder eine literarische Recherche, die hinter diesen Arbeiten steht. Also wir erkennen Autoren wieder, wir erkennen den Stil von Autoren wieder. Und besonders erkennen wir den Typus des opportunistischen Dichterkritikers wieder, der immer mal wieder erscheint. In der ersten Folge erscheint er als oder in der zweiten ist es, glaube ich, als Nick Green, der Dichter, der sozusagen alles verteufelt, was Größe hat zu seiner Zeit.
Und der bezahlt wird von Orlando.
Und der bezahlt wird von Orlando, um Orlando vielleicht, man könnte auch sagen, ausgehalten wird von Orlando, weil Orlando denkt, dass er im Dunstkreis eines Dichters, eines wahren großen Dichters seiner Zeit, vielleicht selbst zum Dichter werden könnte. Aber er... Das ist das Schöne an Orlando, er ist sozusagen mit einer naiven Menschenkenntnis ausgestattet, als Mann wie als Frau, intuitiv, kann man auch sagen, also naiv gar nicht abgewertet. Und mit dieser Menschenkenntnis erfasst er sehr schnell, dass diese Figur des Dichters, später taucht er auf im 19. Jahrhundert als Kritiker und Literaturwissenschaftler, Professor, der ja nun lange genug tot ist, und Orlando merkt dann auch, es gilt immer nur der, der schon ein paar hundert Jahre tot ist, der gilt als großer Dichter.
Virginia Woolf war ja selber Literaturkritikerin und hat auch an die 800 Artikel und Essays geschrieben.
Richtig,
literaturwissenschaftliche genau. Essays, also sie hat sich da bestimmt scharf selbst beobachtet.
Erstens hat sie sich selbst beobachtet. Sie entschuldigen, wenn ich Ihnen ins Wort falle. Sie hat sich stark selbst beobachtet, hat aber gleichzeitig natürlich, dürfen wir wieder nicht vergessen, autodidaktisch das Handwerk der grandiosen Literaturkritikerin erlernt, während ihre männlichen Kollegen, wie sie also nie müde wurde zu sagen, ihre männlichen Kollegen in Oxford und Cambridge ausgebildet wurden. Ich glaube, daher kommt der scharfe Blick auf die zeitgenössischen Kritiker und auf die Kollegen, die einfach irgendeinen Modus übernehmen, der jetzt einfach anerkannt ist. Und gleichzeitig hat Virginia Woolf immer gesagt, man darf nicht mit sowas wie Neid oder Wut oder Ärger, so darf man nicht schreiben, nicht als Schriftstellerin und auch nicht als Kritikerin. Das heißt, wenn Nick Green im 16. Jahrhundert selber gerne so groß wäre wie Shakespeare, aber ist er nun mal nicht, er ist so mittelmäßig begabt, dann ist es natürlich falsch, aus Neid die Großen der Zeit nicht anzuerkennen und niederzuschreiben. Das Gleiche gilt dann fürs 19. Jahrhundert. Und das Gleiche gilt aber, und das würde ich gerne in dem Kontext sagen, weil Orlando immer als eine große Bibel des Feminismus gelesen wird. Virginia Woolf warnt auch Schriftstellerinnen ihrer Zeit, nicht aus Wut oder in Wut über die Privilegien der Männer zu schreiben. Denn aus Wut, aus Ärger, aus Neid kann nie gute Literatur entstehen. Dürfen wir nie vergessen.
Bei der Kürzung, wie sind Sie da vorgegangen?
Das kam so ein bisschen auf den Teil an, den ich bearbeitet habe. Es gab Teile, da hatte ich den Eindruck, was jetzt, und das war beispielsweise in der Türkei der Fall, also Orlando als Ambassador, als Botschafter in der Türkei. Das war zum Beispiel so eine Passage, wo ich den Eindruck hatte, es wiederholt sich einfach jetzt auch sehr vieles. Bestimmte Dinge werden sehr, sehr klar, werden dann aber noch mit Virginia Woolfs Lust an der Beschreibung mehrmals in verschiedenen Situationen und in verschiedenen neuen Farben aus verschiedenen Blickwinkeln ausgestattet. Und da habe ich mich immer bemüht, sozusagen den Kern erstmal der Entwicklungsgeschichte zu treffen. Das ist natürlich sehr entscheidend, aber dann auch einige Beispiele ihrer Wechsel der Blickwinkel. Denn sonst hätten wir sehr viel verloren, wenn wir sozusagen dieses Schillernde zugunsten einer rein chronologischen Erzählung aufgegeben hätten. Aber dadurch, dass sie selbst, wie sie es ja auch selbst sagte, manchmal so ein kleines bisschen überschäumend die Dinge wiederholt hat, war sie freundlicherweise für mich oder ist sie mir sehr entgegengekommen, da man dann doch sehr gut zum Herzen und Kern der Geschichte kommen konnte. Also das heißt, was sind die entscheidenden Dinge? Womit beschäftigt sich Orlando in dieser Zeit? Was ist zum Beispiel sehr wichtig, wenn Orlando Frau geworden ist? Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass er plötzlich merkt, er kann sich nicht mehr richtig bewegen in diesen Frauenkleidern oder sie kann sich nicht mehr bewegen in den Frauenkleidern. Und dann fokussiert man eben darauf und lässt vielleicht mal eine Einladung zu einer Gesellschaft weg.
Ich hatte das vorhin nicht erwähnt. Also diese 6 Teile sind natürlich gleich lang. Ja, wäre unter Umständen auch eine andere Gewichtung möglich oder Ihnen sogar näher gewesen.
Ja, also ich hätte sehr gerne das erste Kapitel länger gemacht und ich hätte sehr gerne das 19. Jahrhundert länger gemacht. Ich glaube, es mag auch daran liegen, dass Virginia Woolf sich eben gerade mit der Zeit, mit der elisabethanischen Zeit um Shakespeares, ich nenne das jetzt die Zeiten Shakespeares, selbst sehr auseinandergesetzt hat. Das war zu ihrer Zeit, war diese Epoche gerade wiederentdeckt worden von ihrem engen Freund T.S. Eliot, dem Schriftsteller. Und das war eine Zeit, die war Woolf sehr nah. Und sie hat sie sehr bewundert, weil sie für Woolf die Sinnlichkeit, Rationalität und Androgynität und diese Aufbruchsstimmung, die ich eben nannte, dieser Wechsel im Männerbild beispielsweise, weil sie das alles vereinigte. Und dann hätte ich mich sehr gerne im 19. Jahrhundert länger aufgehalten, weil Virginia Woolf das 19. Jahrhundert also mit einer enormen Leidenschaft, glaube ich, gehasst hat, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich finde, sie ist da auch fast ein kleines bisschen ungerecht, aber verständlicherweise, sie ist ja ein Kind des 19. Jahrhunderts.
Wollte ich gerade sagen, sie hat ihre Kindheit in dieser Zeit ja verbracht.
Richtig, sie hat ihre Kindheit verbracht. Sie hat aber auch, sie ist insofern auch noch Kind des 19. Jahrhunderts, dass sie gelitten hat unter den Erziehungsmaximen für Mädchen und Frauen, die aus dem 19. Jahrhundert kamen, die ihre Familie geprägt hat, die ihre Erziehung geprägt hat. Sie hat da enorm drunter gelitten, wobei interessanterweise auch von Frauenseite Biografinnen oder Literaturwissenschaftlerinnen, die sich jetzt biografisch mit Virginia Woolf befassen, auch sagen, sie hatte eine unglaublich gute Ausbildung, nämlich sie hatte ihren Vater als Lehrer, wenn Sie so wollen, und der war... ja, Patriarch, ja, oder so, also ein so großer Patriarch, wie er es im Hause war als Vater, so unglaublich liberal und großzügig und jenseits irgendwelcher Do's and Don'ts hat er seine Tochter, das kleine Mädchen, erzogen. Also die durfte einfach alles lesen, die bekam überhaupt keine intellektuellen Restriktionen. Aber was entscheidend ist, ist, dass sie darunter gelitten hat, dass sie nicht wie die Brüder in Cambridge oder zunächst in diese Internate gehen durfte und dann in Cambridge diesen Austausch hatte. Sie hatte ihr Leben lang dieses Minderwertigkeitsgefühl, dass sie, dass viele Autodidakten haben, wenn sie so wollen, dass sie eben dachte, sie hat bestimmte Dinge nicht gelernt. Sie kann die nicht. Das ist entscheidend. Und deswegen teilt sie so aus, was das 19. Jahrhundert angeht.